ARD.
A short time ago, the United States military began major combat operations in Iran.
US-Präsident Trump hat am Morgen unserer Zeit verkündet, dass das US-Militär einen großen Kampfeinsatz gegen den Iran begonnen hat. Eine Stunde vorher hatte bereits Israel gemeldet, dass es den Iran angegriffen hat.
Dabei wurden sowohl militärische Ziele attackiert als auch Standorte des iranischen Atomprogramms. Und auch die Führer des Regimes waren wohl Ziele von Luftangriffen.
Die Menschen im Iran reagieren mit einer Mischung aus Angst und Hoffnung auf die Luftschläge. Angst davor, dass sie selbst Opfer werden könnten und Hoffnung darauf, dass das verhasste Regime darüber stürzen könnte.
Das iranische Militär reagiert mit Attacken auf mehrere Ziele in der Region. Es greift US-Militärbasen an, weitere Ziele in den arabischen Golfstaaten und natürlich auch Israel.
Dort kam der Angriff und die Reaktion des Irans für die meisten Menschen nicht überraschend. Entsprechend ist das Land auch vorbereitet.
International fallen die Reaktionen auf die Militärschläge unterschiedlich aus. Es gibt viel Kritik am Vorgehen der USA und Israels, aber auch viel Verständnis und stattdessen Kritik an der Reaktion des Iran.
Hallo, ich bin Milad Kupay aus der NDR Nachrichtenredaktion.
Mein Name ist Johannes Zuber.
Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror am Samstag, den 28. Februar um 16 Uhr.
Erst gestern noch, da haben Vertreter des iranischen Regimes von einer Annäherung bei den Verhandlungen in Genf zwischen den USA und dem Iran gesprochen. Heute Morgen dann die Nachricht, Israel und die USA haben einen Angriff auf den Iran gestartet. Es gab auch bereits Gegenschläge und wir sprechen in dieser Podcast-Folge natürlich auch über die Reaktionen und hören uns Einordnungen an. Bevor wir damit starten, Frage an dich, Milad, du selbst hast iranische Wurzeln, du hast Angehörige im Iran. Hast du aktuell Kontakt? Was hörst du aus dem Iran?
Ja, ich bin in den letzten Wochen im Austausch mit meinem Cousin gewesen, der in der Hauptstadt Teheran wohnt und habe ihm natürlich heute gleich eine Nachricht geschickt, ob es ihm und der Familie gut geht, ob sie in Teheran bleiben oder wie viele jetzt dort die Stadt Richtung Norden verlassen. Diese Nachricht kam bis jetzt noch nicht durch. Das Internet scheint also abgeschaltet oder nur sehr eingeschränkt zu funktionieren, was wir ja auch zuletzt während der großen Proteste im Januar erlebt haben, wo es einen tagelangen Internet-Shutdown gab. Wir haben aber gerade vor ein paar Tagen noch miteinander gesprochen und wie bei nahezu allen Menschen im Iran, die Kontakt zur Außenwelt aufnehmen, waren seine Sätze recht verschlüsselt, da Gespräche ins Ausland mit hoher Wahrscheinlichkeit abgehört werden. Er sagte zu mir, wir warten hier auf gute Nachrichten und hoffen, dass diese guten Nachrichten uns so schnell wie möglich erreichen, sodass wir von der jetzigen Situation befreit werden. Ja gut, als sein Cousin weiß ich natürlich, was er damit meint, aber ich glaube, das versteht auch jede und jeder, der versucht, sich so ein bisschen in die Gedanken der Zivilbevölkerung im Iran hineinzuversetzen, die überwiegend, so ist auch die Einschätzung von Experten und Beobachtern, überwiegend Demokratie und Freiheit strebend ist.
Vielen Dank, Milad, erstmal für deine persönlichen Eindrücke. Dann lass uns mal diesen ganzen Konflikt von vorne aufrollen. Der Angriff heute Morgen, der kam für viele nicht überraschend. Immer wieder sah es in der Vergangenheit schon so aus, als könnten die USA bald angreifen. Kevin Poveska, der fasst für uns die letzten Wochen noch mal kurz zusammen.
Am 29. Dezember 2025 äußert sich US-Präsident Trump am Rande eines Treffens mit Israels Premierminister Netanyahu zur Situation im Iran. Ein Reporter fragt Trump, was er nach den Geheimdienstinformationen zum Atomprogramm denkt, wie nah die Vereinigten Staaten an einem Krieg mit dem Iran sind. Nun, ich möchte das nicht sagen, aber der Iran verhält sich möglicherweise falsch. Das ist noch nicht bestätigt, aber wenn es sich bestätigt, dann wissen sie, welche Konsequenzen das hat. Und diese Konsequenzen werden sehr schwerwiegend sein. Zu Jahresbeginn häufen sich Berichte, dass das Regime brutal gegen Proteste vorgeht. Am 2. Januar erklärt der US-Präsident, dass die Vereinigten Staaten friedlichen Demonstranten zu Hilfe kommen würden, sollte die Regierung auf sie schießen und sie gewaltsam töten. Später am 2. Januar reagiert der Iran auf die Äußerungen. Ein hochrangiger Berater des iranischen obersten Führers sagt, dass eine Einmischung der USA in die iranischen Proteste zu Chaos in der gesamten Region führen würde. Am 17. Januar macht der oberste Führer des Irans, Khamenei, Trump für die Proteste verantwortlich. Menschenrechtsgruppen sprechen bereits von tausenden Toten. Wir betrachten den US-Präsidenten als schuldig, sowohl für die Opfer, für die Schäden, als auch für die Verleumdungen, die er gegen die iranische Nation ausgesprochen hat. Ende Januar erklärt Trump, dass weiteres US-Militär, er spricht von einer Armada, in Richtung Iran unterwegs sei. Er hoffe auf ein Abkommen mit Teheran. Kommt es nicht dazu, droht er mit einem neuen US-Angriff, der weitaus schlimmer wäre als der Angriff von 2025 im Zuge des Konflikts des Iran mit Israel. Am 29. Januar sagt der US-Präsident, er plane angesichts der zunehmenden Spannungen Gespräche mit dem Iran. Doch die Spannungen nehmen nicht ab. Am 1. Februar erklärt Irans oberster Führer Khamenei noch einmal deutlich, dass ein Angriff der USA auf den Iran einen regionalen Konflikt auslösen würde. Am 6. Februar treffen sich im Oman Delegationen des Iran und der Vereinigten Staaten zu indirekten Gesprächen. Die Vermittler beschreiben die Gespräche als ernsthaft, Fortschritte gibt es nicht. In den folgenden Tagen erhöhen die USA den militärischen Druck weiter, schicken zahlreiche Kriegsschiffe und einen weiteren Flugzeugträger in die Region. An Bord der Air Force One erklärt Trump am 19. Februar, entweder wir kommen zu einer Einigung oder es wird für sie unglücklich enden. Eine Reporterin fragt nach einer Frist für die Einigung. Ich denke, dass 10 bis 15 Tage ausreichend Zeit sind, mehr nicht.
Ein Bericht von Kevin Poveska. Heute Morgen kam dann die Meldung, dass Israel und die USA gemeinsam Ziele im Iran angreifen.
Welche das zunächst waren, das fasst unser USA-Korrespondent Samuel Jakisch zusammen.
Die USA und Israel haben gemeinsame Angriffe gestartet auf mehrere Städte und Militäranlagen im Iran, sowohl aus der Luft als auch von US-Militärschiffen in der Region aus. Das erste Ziel war die Innenstadt von Teheran, der Hauptstadt, darunter auch konkret der Bürokomplex des iranischen geistigen Oberhauptes Ayatollah Ali Khamenei. Das hat natürlich eine symbolische Bedeutung. Außerdem konzentrieren sich weitere Angriffe offenbar auf die Standorte des iranischen Atomprogramms, also die Urananreicherungs Anlagen, zum Beispiel in Isfahan, die wurden ja bereits im vergangenen Sommer von US-Bombern angegriffen. Weitere Ziele seien das Arsenal ballistischer Raketen und die Marine der iranischen Streitkräfte, das berichten US-Medien, die sich dabei auf anonyme Quellen aus Regierungskreisen beziehen. Offiziell ist zur Militärstrategie der USA hier natürlich nichts zu erfahren. Das US-Verteidigungsministerium, das sich selbst ja inzwischen Kriegsministerium betitelt, hat bisher nur den Namen der Operation verraten, Epic Fury. Also epische Wut lautet der Titel.
Gleichzeitig mit den ersten Angriffen hat US-Präsident Trump ja ein Video gepostet, in dem er die Angriffe erklärt hat. Wir haben eben am Anfang dieses Podcasts einen kleinen Ausschnitt daraus gehört.
Insgesamt ist das Video aber 8 Minuten lang und nachdem er die Angriffe angekündigt hat, da geht Trump auch auf die Gründe für den Militärschlag ein. Welche genau das sind, dazu nochmal Samuel Jakisch.
Er begründet diesen Einsatz damit, dass die USA und ihre Verbündeten in der Region verteidigt werden müssten gegen eine vielfältige Bedrohung aus dem Iran. Er zählt diese Bedrohungen dann auf. Das ist zum einen das iranische Atomprogramm natürlich, vergangene Angriffe aber auch gegen US-Basen in der Region und gegen Verbündete der USA. Gemeint ist vor allem Israel. Und die Unterstützung für Terrorgruppen wie die Hamas in Gaza oder die Hisbollah im Libanon werden da auch aufgezählt. Das würden die USA nicht länger hinnehmen, sagt Trump, und er macht in dem Video keine Angaben zum Umfang oder zur Dauer der Angriffe. Aber er schwört das Volk in den USA auch darauf ein, dass es Opfer unter US-Truppen geben könnte. Und er fordert die iranischen Truppen zur Kapitulation auf. Sie sollen ihre Waffen niederlegen oder sie würden getötet. Und er bezieht sich dabei ausdrücklich auf den angeblichen Wunsch des iranischen Volkes.
Soweit Samuel Jakisch. Dann lass uns mal in den Iran schauen. Ich habe ja eben schon erzählt, dass Nachrichten wegen der Internetsperre kaum durchkommen. Aber weiß man denn irgendetwas darüber, welche Auswirkungen die Luftschläge im Iran haben?
Ja, das ist natürlich schwierig. Es gibt Bilder von Rauchsäulen in Teheran. Angeblich wurde auch der Wohnsitz des obersten Führers Ayatollah Khamenei beschossen. Auch andere hochrangige Mitglieder des Regimes waren wohl Ziel von Angriffen. Ob dabei jemand getötet wurde, darüber haben wir im Moment noch keine verlässlichen Informationen. Es gibt aber eine weitere Meldung. Iranische Behörden, die melden, dass bei einer israelischen Attacke auf eine Schule mindestens 57 Mädchen getötet wurden. Da gibt es aber keine unabhängige Bestätigung für diese Meldung. Unsere Korrespondenten, die sind nicht im Land selbst, sondern die beobachten die Lage von Istanbul aus. Und da hat Katharina Willinger ein paar Nachrichten aus dem Land dann noch empfangen können.
Wir hören, dass es in Teheran vor allen Dingen in den Anfängen dieser Angriffe erstmal zu einem Chaos geführt hat. Menschen sind zu den Schulen geeilt, um ihre Kinder aus den Schulen zu holen. Viele lange Schlangen vor den Tankstellen, also auch der Versuch wohl vieler Bewohner aus der Hauptstadt rauszugelangen. Mittlerweile gibt es eine offizielle Erklärung des Nationalen Sicherheitsrates, der die Bewohner in Teheran auch dazu auffordert, die Hauptstadt zu verlassen. Und es gab ja schon Gegenschläge auf mindestens 4 US-Basen. Das berichtet die staatliche Nachrichtenagentur Fars, und eben verschiedene Ziele in Israel sind angegriffen worden. Also man stellt sich da in Teheran, beziehungsweise das Regime stellt sich da, und das ist ja auch das, was wir aus der Rede von Donald Trump schon gehört haben, auf eine ernsthafte Sache ein.
Weiß man etwas darüber, wie die Menschen im Land den Angriff aufnehmen?
Ja, auch das ist natürlich schwierig. Es gibt mit Sicherheit natürlich auch keine einheitliche Reaktion der Menschen im Land. Aber Katharina Willinger, die konnte sich bis vor kurzem selbst ein Bild machen und mit den Leuten im Land sprechen.
Ich war ja bis vor wenigen Tagen im Iran, 8-9 Tage lang, und habe mich da immer wieder mit verschiedenen Menschen unterhalten. Und da gab es ja viele, die gesagt haben, wir hoffen auf einen Angriff von außen. Wir hoffen, dass er sich gezielt gegen die Führung richtet. Aber gleichzeitig haben wir natürlich auch Angst, was das für uns als Zivilbevölkerung bedeuten kann. Also das sind Gefühle, die man, wenn man da jetzt rein menschlich drauf blickt, ja auch nachvollziehen kann. Und genau das ist das, was wir hören. Es gibt natürlich diverse Videos jetzt in den sozialen Medien kursieren, die können wir zeitlich nicht verifizieren, von Leuten, die sich freuen, die hupen, die tanzen. Wie gesagt, schwer zu verifizieren. Es deckt sich aber mit den Gesprächen, die ich im Vorfeld geführt hatte, dass eben viele darauf gewartet haben. Gleichzeitig höre ich aber von unseren Kontakten von vor Ort, dass bei vielen Menschen auch jetzt einfach aktuell eine Panik herrscht, eine Angst, was genau diese bewaffneten Auseinandersetzungen, dieser Krieg, wenn man ihn jetzt schon so nennen will, was der für Opfer fordert und wie sie als Zivilgesellschaft da jetzt in Sicherheit gebracht werden können. Trump hat ja gesagt, bleibt in den Häusern. Es ist gefährlich draußen. Das war ein Zitat aus seinem Video. Das wissen die Iraner auch. Im Iran gibt es, anders als beispielsweise in Israel, aber keine Shelter, keine Bunker für die Zivilbevölkerung, in die man sich flüchten kann. Also das heißt, die Menschen sind da einigermaßen sich selbst überlassen. Das ist das große Problem. Viele haben Angst um ihre Kinder, um ihre Familien, versuchen jetzt, wie gesagt, aus Teheran rauszukommen. Aber gleichzeitig, und ich glaube, das widerspricht sich eben nicht aufgrund der Brutalität, die dieses Regime immer wieder an den Tag gelegt hat, freuen sich Menschen über Unterstützung und haben gleichzeitig Angst davor, dass ihre eigene Sicherheit jetzt auch gefährdet ist und was jetzt auf sie zukommt.
Der Iran hat ja kurz nach den ersten Luftschlägen mit Gegenangriffen reagiert. Er hat US-Militärbasen in der Region beschossen, dazu weitere Ziele in Bahrain, Kuwait und Jordanien. Auch in Saudi-Arabien und im Irak gab es vereinzelt Berichte über Angriffe. Und der Iran hat auch Raketen auf Israel abgefeuert. Damit hatte das Regime ja auch schon im Vorfeld gedroht. Aber kann es denn der militärischen Übermacht der USA und Israels überhaupt etwas entgegensetzen?
Das wird sich natürlich in den nächsten wahrscheinlich Stunden und Tagen zeigen. Katharina Willinger geht aber davon aus, dass der Iran durchaus dazu imstande ist, Schäden anzurichten.
Also die iranischen Streitkräfte sind keine kleine Armee. Die haben schon eine große Größe gemessen auch an den Kapazitäten, die es im Nahen Osten gibt. Aber steht außer Frage, dass man sich bei einem gemeinsamen Angriff der Israelis und der Amerikaner, da würde aber auch schon ein reiner Angriff der Amerikaner reichen, dass man sich da militärisch nicht dauerhaft zur Wehr setzen kann. Aber das hat Donald Trump in seinem 8-minütigen Video, das er ja heute auf True Social gepostet hat, auch nochmal betont, es wird ein massiver Angriff werden und es wird auch vermutlich tote US-Soldaten geben. Also auch der Versuch, da schon mal die amerikanische Öffentlichkeit drauf vorzubereiten. Man rechnet also mit Verlusten, die das Regime da jetzt auch, ich weiß nicht, ob man von Überlebenskampf schon sprechen kann, aber ich würde sagen, das ist korrekt, denn das Ziel, das Trump ausgerufen hat, ist ja ein Regimesturz. Er hat ganz offiziell in diesem Video ja auch die Revolutionsgarde, die stützt ja dieses islamische System an der Macht. Er hat die Polizeikräfte, die Milizen, die Armee, die reguläre Armee zum Niederlegen der Waffen aufgefordert. Dann würde er ihnen auch völlige Immunität garantieren, so waren seine Worte. Ansonsten können sie, ich zitiere, mit dem sicheren Tod rechnen. Also das Ziel ist klar und dementsprechend befindet sich das Regime vermutlich jetzt in einer Art Überlebenskampf und wird natürlich nochmal versuchen, diese Drohungen, die man da im Vorfeld ausgesprochen hatte, jetzt in die Tat umzusetzen.
Ein Hauptziel der iranischen Gegenschläge ist ja natürlich Israel. Dort berichten Medien, dass der Iran mehr als 100 Raketen auf das Land abgefeuert hat. Die meisten davon seien abgefangen worden.
Das liegt natürlich zum einen an dem guten Abwehrschirm, den Israel hat. Der hat ja auch in der Vergangenheit immer wieder die allermeisten Angriffe abgewehrt. Es liegt aber auch daran, dass Israel sich schon länger auf eine Eskalation des Konflikts mit dem Iran vorbereitet. Das berichtet unsere Korrespondentin in Tel Aviv, Sophie von der Tann.
Wir haben in den letzten Wochen hier schon beobachten können, wie sich das Land darauf vorbereitet. Wir konnten sehen, wie zum Beispiel Raketenabwehrbatterien in Positionen gebracht wurden. Die USA haben Flugzeuge hierhin geschickt. In Israel wurden Tankflugzeuge gesichtet. Ein weiterer Flugzeugträger, der zweite jetzt in der Region, ist in der Nähe von Haifa eingelaufen. Und die Menschen im Land wurden schon ja seit Wochen darauf vorbereitet, dass es einen weiteren Krieg geben könnte. Die Regeln an der Homefront Command, also an der Heimatschutzbehörde, die haben sich aber erst heute Morgen geändert, nachdem Israel diesen Angriff gemeinsam mit den USA gestartet hat. Und demnach sind große Versammlungen jetzt verboten, schulische Aktivitäten bis auf Weiteres erstmal ausgesetzt. Und Menschen sollen mit einigen Ausnahmen nicht zu ihren Arbeitsplätzen kommen.
Welche Folgen der Krieg auf andere Länder in der Region haben wird und vielleicht auch auf die Schifffahrt und damit weltweite Lieferketten, darüber können wir jetzt noch nichts sagen. Aber die Militärschläge wirken sich schon jetzt auf den internationalen Luftverkehr aus. Zahlreiche Airlines haben Flüge in die Region gestrichen.
Da ist zum Beispiel die Lufthansa, die hat bis zum 7. März alle Flüge nach Tel Aviv in Israel, in Irans Hauptstadt Teheran, Libanons Hauptstadt Beirut, Jordaniens Hauptstadt Amman und Erbil im Irak annulliert. Zusätzlich werden alle Flüge von und nach Abu Dhabi bis einschließlich Sonntag gestrichen. Auch Air France hat für heute alle Flüge nach Tel Aviv und Beirut gestrichen. Swiss, sämtliche Verbindungen nach Tel Aviv bis einschließlich 7. März. Und auch Turkish Airlines setzt seine Flüge in die Hauptstädte der Region vorerst mal aus.
Ein Krieg im Nahen Osten ist ja nie nur ein regionaler Konflikt. Er hat ja immer auch Auswirkungen auf die ganze Welt. Welche Reaktionen gibt es denn bisher?
Unterschiedlich. In Deutschland kommt unter anderem Verständnis für den Angriff auf den Iran von dem CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter. Die Linke sieht das anders. Die kritisiert den Militärschlag der USA scharf. Und auch international gibt's viel Kritik. UN-Generalsekretär Guterres verurteilt den Angriff. Auch China und Indien zeigen sich zutiefst besorgt. In Peking, da hat das Außenministerium einen sofortigen Stopp der Militäroperationen gefordert. Auf der anderen Seite gibt es auch viel Kritik an der Reaktion aus dem Iran. Die arabischen Golfstaaten, die sind natürlich empört über die Angriffe auf Ziele in ihren Ländern. Und auch aus Europa, da kommt Kritik. Die Regierungen von Frankreich, Deutschland und Großbritannien, die fordern in einem gemeinsamen Schreiben Teheran dazu auf, sofort von willkürlichen militärischen Aktionen abzusehen. In Hamburg und in Berlin, da gehen auch Exil-Iranerinnen und Iraner auf die Straße, um den Angriff auf das Regime in Teheran zu feiern. Auch in der Bevölkerung hier gibt es natürlich Reaktionen. In Hamburg und Berlin zum Beispiel, da gehen Exil-Iranerinnen und Iraner auf die Straße. Sie feiern den Angriff auf das Regime in Teheran. Milad, du hast ja auch Bezug zu dem Land. Wie geht's dir damit jetzt persönlich? Wie geht's den iranischstämmigen Menschen in deinem privaten Umfeld hier?
Ja, also ich kann dir sagen, dass meine Gedanken im Prinzip genau das widerspiegeln, was vielen anderen Menschen mit Iran-Bezug gerade so durch den Kopf geht, nämlich eine gewisse Ambivalenz eben aus Hoffnung und Angst. Hoffnung dahingehend, dass die Bevölkerung im Iran eben nach 47 Jahren Diktatur endlich von dem Mullah-Regime befreit wird. Aber natürlich auch Angst, dass es jetzt einen offenen Krieg gibt, Angst um die Angehörigen und der Zivilbevölkerung. Wir wissen ja alle, dass ein so offener Krieg auch zivile Opfer mit sich bringt. Dieser Punkt, diese Ambivalenz, die ich gerade beschrieben habe, die wird in der Community auch kontrovers diskutiert. Es gibt Stimmen, die sagen, der Iran kann sich nur von innen heraus befreien, und eben andere Stimmen, die sagen, nein, ohne Hilfe von außen kann das nicht klappen. Wir erinnern uns, Ende Dezember, da gab es die bisweilen größten Proteste im Iran, die sich gegen die Führung des Landes richtete. Und diese Proteste wurden auf brutalste Weise niedergeschlagen. Es gab tausende Todesopfer und das Regime ist immer noch an der Macht. Also zusammenfassend kann ich sagen, so gegensätzlich die Haltung und Gedanken zu einem offenen Angriff auf den Iran sein mögen. Ein großer Konsens ist, dass die Menschen dieses Regime nicht unterstützen. Ja, und das war Krieg und Terror. Ich bin Milad Kupay. Bei mir im Studio war Johannes Zuber aus der NDR Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank fürs Zuhören.